Der Predigtext aus Jesaja 58, die Verse 1 bis 9. Gott spricht durch den Propheten: Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit, dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan hätte und das Recht seines Gottes nicht verlassen. Sie fordern von mir Recht, wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, am Tag, wo ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Und wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das denn ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Und reiß jedes Joch weg. Bedeutet das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend und ohne Obdach sind, führe ins Haus? Wenn du einen nackt siehst, kleide ihn und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und die Elenden sättigst. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich stets führen und dich sättigen in der Dürre. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja.
Halleluja, Halleluja.
Ist der Text sehr schwierig zu verstehen? Frage ich mal die Kinder, die noch hier geblieben sind, die Großen. Ist das schwer zu verstehen, was Gott will? Eigentlich nicht, ne? Wir haben ja gar nicht ein Problem mit den Texten in der Bibel, die schwer zu verstehen sind, sondern mit denen, die ganz einfach zu verstehen sind. Es ist ja am Mittwoch Beginn der Fastenzeit, Aschermittwoch. Heute gibt es nochmal was Leckeres, auch hier in der Kirche. Wir haben kleine Berliner hier, so, oder Pfannkuchen heißen die ja hier. Und dann ist wieder 7 Wochen ohne. Eigentlich sollte beim Fasten ja der Mangel dann unseren Sinn wirklich auf die Passion Christi lenken, aber das ausufernde Feiern vorher, wir haben es ja in Pölzig insbesondere mit unserem Karnevalsverein, wo man sich nochmal so richtig gehen lässt, zeigt, dass eigentlich jede geistliche Übung in der Gefahr steht, ihres eigentlichen geistlichen Sinnes beraubt zu werden und dann macht man irgendetwas ganz anderes daraus, nicht? Man ist auf sich fixiert, auch wenn man 7 Wochen ohne macht. Da verzichtet man mal auf dies oder das, aber nicht so, dass man sich dann durch Schmerzen zufügt, um der Passion Christi zu gedenken. Für manche hat das einen Gesundheitsaspekt, nicht? Man fastet um seiner selbst willen, nicht um Gottes willen. Die Faschingsfeiern haben jeden religiösen Bezug verloren und das zeigt uns, wo der Ansatz in geistlichen Dingen schief liegt, da wird letztlich dann auch der geistliche Inhalt vollständig verloren gehen. Und so ist das in Israel gewesen. Gott wirft es seinem Volk vor. Man hatte äußere religiöse Formen, zu denen es aber keine innere Entsprechung mehr gab. Es ging gar nicht wirklich darum, Gott zu gefallen, seinen Willen zu erfahren. Es zeigte sich diese Fixierung auf sich selbst, auf die eigenen Bedürfnisse, und es war mangelnde Demut gegenüber Gott und seinen Geboten. Das ist das Problem. Siehe, am Tag, wo ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und ihr bedrückt eure Arbeiter. Ein Tag, an dem man sich kasteit oder den Kopf hängen lässt wie ein Schilf oder in Sack und Asche geht, wollt ihr das ein Fasten nennen? Aber das Volk schätzte sich ganz anders ein, merken wir in diesem Text. Sie sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht? Gott ist im Unrecht, er müsste doch ganz anders handeln. Warum kasteien wir uns und du willst es nicht wissen? Und Gott, er bestätigt ihnen ihren religiösen Eifer. Er sagt, sie suchen mich täglich und wollen meine Wege wissen. Aber dann lenkt er den Blick auf eine andere Tatsache, nämlich als wären sie ein Volk, das meinen Willen schon getan hätte. Tja, da half ihnen eben auch das Fasten nichts. Ihr Eindruck war korrekt. Gott wollte nichts wissen von ihren religiösen Übungen. Und manchmal muss man das vielleicht auch Menschen sagen, wenn sie diese Fragen stellen. Nicht? Wo ist denn Gott? Und ich habe auch schon gebetet. Gott will davon nichts wissen. Ihr sollt nicht so fasten, wie es tut, wenn eure Stimme gehört werden soll. Und dasselbe lehrt ja auch Jesus, wenn er den Wert eines wirklichen Fastens und Almosengebens zum Beispiel und Betens in der inneren Haltung unserer Herzen verankert, in der Bergpredigt, ne? Kennt ihr die Sätze? Hab Acht, dass eure Gerechtigkeit ihr nicht übt vor den Leuten, dass sie gesehen wird. Das war damals das Thema. Dann habt ihr euren Lohn schon gehabt. Oder wenn ihr Almosen gebt, dann sollt ihr es nicht ausposaunen. Macht es heimlich, nicht? Das ist der bekannte Satz, die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Oder auch beim Fasten. Es geht im Glauben vor allem um die Beziehung zwischen Gott und uns. Aber es gibt eine Religiosität, die ohne Gottes Beziehung auszukommen meint. Mein nächster Punkt. An die Stelle wirklicher Beziehung zu Gott treten äußere Formen. Und das hat keine Verheißung. Weder im Alten Testament noch im Neuen. Was ist aber eigentlich wirkliches Fasten? Fasten heißt ja verzichten, dass man von der Stillung der eigenen Bedürfnisse absieht. Essen ist ein Bedürfnis, klar, nicht? Und der Hunger meldet das dann. Und dann verzichtet man aber darauf. Um Gottes Willen. Und was sagt Gott hier im Text? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast und auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, du, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg, brich dem Hungrigen dein Brot, die ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, kleide ihn, entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Also hier ging es damals wirklich um konkrete gesellschaftliche Missstände. Es ging um Ausbeutung am Arbeitsmarkt, um Unterdrückung der Armen. Es ging um dieses Desinteresse am Ergehen des Nächsten. Allerdings lassen sich alle diese wesentlichen Stichworte in unserem Text für heute auch nochmal ganz anders füllen. Soziales Unrecht, Sklaverei, wir können das in den Propheten an vielen Stellen sehen. Das wird entfaltet, noch konkreter, was da so in Israel los war. In unserem Land sind die Dinge eigentlich gut geregelt. Es muss niemand frieren, es muss niemand ohne Obdach sein, es muss niemand hungern. Ist das für uns deswegen erledigt? Ich denke nicht. Zum Beispiel das Thema andere binden, lass los, die du gebunden hast. Ich möchte dazu mal etwas sagen in übertragendem Sinne. Wisst ihr, dieses Binden von Menschen, das geschieht oft in der Familie. In ganz betrüblicher Weise. Da sind Eltern, die können einfach ihre Kinder nicht loslassen. Der Ablösepunkt ist im Teenageralter, wenn sie erwachsen werden und die Eltern klammern. Da werden Lebensläufe zerstört von Menschen. Hohe Erwartungen der Eltern legen Kindern Fesseln an. Ich hatte einen Freund, der hat sich das Leben genommen mittlerweile. Ich habe mit ihm studiert. Der Vater, jüngster Professor in Westdeutschland für Maschinenbau, hatte vorgesehen, dass sein Sohn Jura studiert oder Medizin. Wollte der gar nicht. Fesseln. Dann hat er sich endlich irgendwie daraus befreit, aus diesem Jurastudium, was ihn überhaupt nicht irgendwie befriedigen konnte und interessiert hat, und hat dann umgeschwenkt auf Theologie. Aber diese Fesseln im Elternhaus waren da. Tenniskarriere, alles solche Ideen. Nicht? Ein zerstörter Lebenslauf. Oder es wird ein Kind hineingezwungen in eine viel zu enge Beziehung zu einem Elternteil. Die Ehe ist schwierig, geht kaputt, vielleicht ist man alleinerziehend, das Kind, vielleicht der Sohn, ist auf einmal auch Ehemannersatz. Ist gar nicht so selten. Und dann wirkt das hinein bis in die Ehen dieser Kinder, nicht? Man heiratet dann und immer ist irgendwie so ein Elternteil da noch zwischen in der Ehe, was sich nicht gehört. Ein Mann soll Vater und Mutter verlassen und soll an seiner Frau hängen. Sie sollen ein Fleisch sein, etwas Neues soll entstehen. Nein, da funken die Eltern rein. Immer sind sie damit im Boot. Dass man manchmal den Menschen empfehlen müsste, geh weg, geh weit weg. Zieh weit weg, woanders hin. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, sagt Gott. Wir haben nicht das Recht, Menschen an uns und unsere Vorstellungen zu binden. Und es steht uns auch nicht zu, Menschen zu verurteilen. Und zwar selbst dann, wenn wir ihnen ein Fehlverhalten durchaus sagen könnten. Dann sagen wir, hier ist ja der Gemeinde auch geboten, zu ermahnen zum Beispiel. Nicht? Ist ja geboten, wenn jemand wirklich völlig daneben liegt, soll man es auch sagen. Aber wir dürfen es ansprechen. Aber wir haben nicht das Recht, diese letzte Distanz zu durchbrechen und ein endgültiges Urteil über einen Menschen zu sprechen. Über sein Verhalten, wir wissen einfach zu wenig, das ist Gottes Angelegenheit. Ja, in Schubladen stecken ist auch sowas. Ne? Man hat ein Bild von jemandem und in dieser Schublade ist der und da kommt der nie wieder raus, dieser Mensch. Ein Joch auflegen ist auch oft in der Familie so. Da wird zum Beispiel ein Versprechen jemandem abgenommen. Der Vater liegt im Sterben und sagt, und gebt die Mutter nie ins Heim. Die Familie kann das gar nicht leisten vielleicht. Und dann ist immer dieses Versprechen, was man gegeben hat, wie ein drückendes Joch auf dem Leben. Nicht? Es ist Unrecht. Oder Rollenzuschreibungen. Da wird dann einfach gesagt, das ist der Stammhalter und das ist der neue Firmenchef. Das ist nicht Gottes Wille. Es ist großartig, wenn auch Menschen, die vielleicht erfolgreich eine Firma aufgebaut haben, die Größe haben zu sagen, wenn mein Sohn das nicht will, dann muss er die Firma nicht übernehmen. Ist aber schwierig. Oder der Stammhalter, der ist wie der Großvater. Da wird immer gesagt, du bist wie der Großvater. Ja, man sieht da vielleicht irgendetwas, nicht? Die Eltern mögen vielleicht irgendeinen Ausschnitt sehen, wo der wirklich wie der Großvater ist. Aber das ist dann so eine Zuschreibung, die macht man, was das auslösen kann im Leben von Kindern, das denkt man sich manchmal gar nicht aus. Jede unverrückbare Erwartung, mit der ich anderen begegne, ist ein drückendes Joch. Anklagen und Vorwürfe übrigens auch, sie legen Menschen Lasten auf. Manchmal werden Menschen für andere sogar selbst zu einem Joch, weil ihre Gegenwart immer bedrückend wirkt. Es gibt solche Menschen. Und auch hier wieder oft in der Familie. Man kann es nicht aushalten in der Gegenwart dieses Menschen. Und Gott sagt, gib frei, auf die du ein Joch gelegt hast. Das beginnt erstmal im Denken. Dass man sagt, ich habe nicht das Recht, einen Menschen mit meinen Vorstellungen zu beschweren und meinen Erwartungshaltungen. Und wenn man es doch gemacht hat und es einem bewusst wird, dann ist es nötig, dann die Menschen frei zu machen. Denn Gott sagt, gib frei. Und das passiert ja nicht einfach, indem man das in seinem stillen Kämmerlein sagt, ah ja, stimmt, das habe ich ja eigentlich gemacht, und dann spricht man es nie aus. Dann muss man es aussprechen auch mal vielleicht, einem Familienangehörigen oder den eigenen Kindern gegenüber und sagen, weißt du, ich habe diese Erwartungshaltung, ich will sie aufgeben, sie ist falsch. Das wäre Befreiung für viele Menschen. Gedrückt. Und dann sich entziehen, zuletzt will ich noch kurz sagen, es gibt verschiedene Grundbedürfnisse, die Menschen haben. Jeder Mensch hat sie, ist ein Gefühl der Sicherheit, der Akzeptanz, des Wohlwollens. Keiner ist gerne alleine, jeder sucht Gemeinschaft. Manche brauchen Zuspruch oder Ermutigung oder ein Gespräch, dass einfach mal jemand zuhört. Das kann alles lästig sein, es kostet Zeit, es beschwert auch. Es kostet eine mentale Kraft und deswegen versucht man, so etwas möglichst zu vermeiden. Aber Gott sagt, entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Und es doch zu tun, obwohl man es manchmal gerne vermeiden würde, bedeutet wahrhaftig zu fasten. Warum? Weil man auf das eigene Bedürfnis verzichtet, um eines anderen willen. Bei vielen geistlichen Übungen, die heute propagiert werden, ist man in Wahrheit auf sich selbst fixiert. Im Esoterikbereich, aber selbst auch in der Kirche, ne, wird die Botschaft Jesu total verkehrt, der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und wir machen daraus, liebe dich selbst und kümmere dich und dann wird meditiert und man sucht sich immer selbst. So Selbstoptimierung, nicht? Man will sein eigenes Leben irgendwie aufpeppen und wisst ihr, wenn man das will und dann pilgern geht nach Santiago de Compostela, damit man sein eigenes Leben irgendwie aufwertet, ist das ein Pilgerweg, der Gott dann gefällt? Ich persönlich glaube das nicht. Zuletzt möchte ich noch kurz eingehen auf die schönen Verheißungen, die Gott gegeben hat. Wenn wir es nämlich anders machen, Gott sagt, wenn du all diese Dinge, die jetzt entfaltet worden sind, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Heilung wird voranschreiten, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Also da ist ja eins zum anderen, was Gott hier an schönen Dingen verheißt. Das bedeutet jetzt erstmal im Text für Israel nationale Wiederherstellung. Nicht? Sie waren schwer angegriffen, ein Teil des Volkes war ja schon in die Zerstreuung geraten. Nationale Wiederherstellung, Licht am Ende des Tunnels, ein Ende der Bedrückung durch den Feind. Jeremia 30, Vers 12 steht, dein Schaden ist verzweifelt böse. Also der Schaden dieses Landes, ne, ist verzweifelt böse. Aber ich will es auch nochmal übertragen, viele Menschen brauchen eine persönliche Wiederherstellung, weil sie Schaden genommen haben, weil ihr Leben entstellt ist. Und Gott will heil machen, er will wiederherstellen. Aber es ist eine radikale neue Ausrichtung nötig auf Gott und seinen Willen. Eine Umkehr von Ich-Bezogenheit hin auf die Bedürfnisse des anderen. Viele Menschen sind krank und belastet, weil sie einer falschen Lebensphilosophie anhängen. Und zwar der Lebensphilosophie, die uns tagtäglich durch unsere Umwelt medial eingetrichtert wird. Und wenn man das übernimmt, wird das Leben krank. Heilung ist möglich, auch für viele Menschen, die in schweren Bedrückungen sind, aber sie ist eben oftmals ein Prozess. Deswegen sagt Gott, deine Heilung wird voranschreiten, nicht von jetzt auf gleich, aber sie wird voranschreiten. Das kann sein, dass es dabei auch Rückschläge gibt. Und dass man immer wieder an denselben Punkten vielleicht auch hängen bleibt noch. Ich glaube zum Beispiel, dass viele Menschen deswegen krank sind, weil sie permanent anderen ein Joch auflegen. Sagt Gott ja, ne? Lass die los. Und wer es aber nicht tut, der hat die Konsequenzen. Ich habe da auch Beispiele vor Augen. Das sind dann verkrampfte Haltungen, nicht wer immer andere bedrückt und so und ihnen Fesseln anlegt, das wird Gott entsprechend auch beantworten, hat eben dann mitunter vielleicht selber viele eigene Probleme. Gott sagt, deine Heilung wird voranschreiten, wenn du entsprechend konsequent auch die Dinge angehst. Die Stillung der eigenen Bedürfnisse, das ist ja schön, dass Gott sagt, Menschen leben immer mit ungestillten Bedürfnissen, aber wenn du immer mehr Zeit und Aufmerksamkeit darauf lenkst, dass deine eigenen Bedürfnisse gestillt werden, und zwar in der Regel immer von allen anderen, nicht, ist die Erwartungshaltung dann an die Umwelt auch, dann wird das nicht passieren. Sondern wenn der Blick sich umkehrt, dann wird deine Heilung voranschreiten und deine Bedürfnisse werden gestillt, und zwar von Gott. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst, nicht mit Fingern zeigst und so weiter, dann wird dich der Herr sättigen in der Dürre und er wird dein Gebein stärken. Das ist eine wunderschöne Aussage, weil darin ja steckt auch der Fromme, der sich nach Gott ausrichtet, lebt bisweilen in der Dürre. Also es wird nicht alles einfach schön, das nicht, aber Gott sagt, ich werde dich aber sättigen in der Dürre. Und das ist ja die geheimnisvolle Erfahrung auch vieler gläubiger Menschen, die in äußerst bedrängten Lebenssituationen gelebt haben und die wie ein bewässerter Garten waren. Es kann jemand das schönste Leben haben, äußerlich betrachtet, und ist innerlich krank und arm. Und das werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Ne? Obwohl wir in einem Land leben, wo alles so super geregelt ist und niemand ist äußerlich wirklich arm, aber innerlich schon, ausgezehrt. Manche Menschen haben immer ein Defizit, obwohl ihre Lebensumstände gut sind. Und andere leben reich, obwohl sie eigentlich arm sind. Und als letztes, Gottes Segen wird überfließend sein. Und da gibt es im Neuen Testament auch eine Entsprechung im Johannesevangelium. Weiß jemand, was da steht? Johannes 7, 38. Das ist so ein Spruch, den muss man, finde ich, auswendig lernen, weil es so schön ist. Jesus sagt, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, wir werden nicht nur selber gesättigt, sondern wir haben Überfluss, der zu anderen hinfließt. So sagt Gott auch zu seinem Volk hier, du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und wenn man in so heißen Ländern ist wie Israel, kann man sich vorstellen, ein bewässerter Garten in diesen Ländern, wunderbar, was da alles wächst. Also was da alles heranreifen kann, das ist ja herrlich, sehr viel besser noch als hier bei uns, da fehlt dann oft die Sonne dafür. Aber in diesen Ländern, da ist dann alles da, ein reich bewässerter Garten und ständig Sonne und da wachsen die schönsten Früchte. So eine große Bandbreite verschiedener Dinge, da kann man herausholen aus diesem Garten. Kürbisse vielleicht und Feigen und Datteln und alles mögliche Schöne. Wunderbar, wenn ein Garten fruchtbar ist. Solch ein Mensch, jetzt im übertragenen Sinne, hat immer etwas zu geben für viele in vielen verschiedenen Nöten. Und so hat es Jesus auch verheißen seinen Jüngern, uns verheißen, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das schenke Gott uns allen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und die Predigt wird jetzt noch ergänzt durch ein Lied, was wir hören, einen Vortrag. Martin Pepper, glaube ich, ne? Der Text. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Wir wissen das alle schon längst. Es fällt uns nur oft schwer, es zu tun. Gebe Gott, dass wir es vermögen durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Amen.